Rechentests. Braucht man sowas eigentlich? Wir haben in den letzten Folgen immer schon über sehr viele Testungen gesprochen und heute geht es mal in der Folge darum, brauche ich einen Rechentest oder kann ich auch alternative Methoden nutzen, um herauszufinden, wo ein Kind steht und es richtig zu fördern? Und gibt es da was, was besser ist, was ist schlechter, was ist denn überhaupt was und welche Tests gibt es denn? Genau das ist das, worum es in dieser Folge jetzt letztendlich gehen wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LegaTalk. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und Kinder- und Jugendcoach und sehr viel auch in der Ausbildung von Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapeuten und auch von Kinder- und Jugendcoaches tätig. Genau. Heute geht es mal um ein Thema. Wir hatten ja die letzten Wochen schon mal über Rechtschreibtests gesprochen, über Intelligenztests. Heute geht es tatsächlich um die Rechentests. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, gerade natürlich für Lerntherapeuten, aber auch für Lehrkräfte und für Eltern. Ich weiß, bei den Lehrkräften ist es auch immer zeitlich ein bisschen eng. Trotzdem möchte ich euch da heute mal so ein bisschen was vorstellen und ich möchte im Prinzip so einen kleinen Vergleich machen, das mathematische Gespräch im Vergleich zum standardisierten Test. Und was ist der Unterschied zwischen beiden und was hilft uns, eine gute Förderung aufzubauen und brauchen wir beides? Es gibt ja so ein schönes altes Sprichwort, was da heißt, gehe 100 Schritten in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Und ich finde, in der Mathematik ist das ganz besonders wichtig, weil wir immer mit dem Augen oder mit den Schuhen dessen, der rechnen kann, versucht, demjenigen, der in ganz anderen Schuhen steckt, es aus unserem Blickwinkel zu erklären. Und besonders, indem wir oft auf die Fehler gucken, die die Kinder machen. Und deswegen geht das auch so oft einfach quer, wenn wir den Kindern was erklären wollen, weil wir überhaupt ja vielleicht nicht die gleiche Sprache an dieser Stelle sprechen, beziehungsweise wir uns überhaupt nicht auf der gleichen Ebene befinden. Und deswegen möchte ich jetzt ein kleines Experiment machen. Wenn du schon mal bei einem meiner Workshops gewesen bist, dann hast du das vielleicht schon mal mitgemacht, aber heute kommt erschwerend hinzu. Dieses Experiment können wir heute natürlich nur auf der auditiven Ebene durchführen und deswegen ist es noch eine größere Herausforderung für dich. Aber entspann dich einfach mal und lass dich auf dieses Experiment ein. Vielleicht kriegst du dann eine ganz kleine Idee, wie es den Kindern geht, wenn die nicht mit den Zahlen zurechtkommen. Und du musst ja jetzt auch gar nicht, es testet dich ja jetzt keiner. Du kennst es vielleicht schon, ich habe über neue Aufgaben genommen, also probier ruhig nochmal mit. Es gibt einen schönen Satz, den ich immer für dieses Experiment nutze. Dieser Satz heißt, meine Großmutter hat 7 Kinder. Und jede dieser Silben steht jetzt für eine unserer Ziffern. Bei Mai fangen wir mit 0 an und bei der von Kinder hören wir mit der 9 auf. Also Mai ist 0, Nee ist 1, Groß ist 2, Mutt ist 3, Ter ist 4, Hat ist 5, Sie ist 6, Ben ist 7, Kin ist 8 und Der ist 9. Eigentlich doch ganz einfach, oder? Ist ja nicht so weiter schwierig. Dann rechne doch jetzt mal ganz kurz im Kopf aus, was Nee plus Groß ist. Wir haben es ein bisschen eilig. Zack, zack, würde ich jetzt mal sagen, so im Kopf rechnen. Genau, wahrscheinlich hast du es jetzt relativ schnell hingekriegt. Nee steht für 1, Groß steht für 2. 1 plus 2 ergibt gleich Mut. Also ich will jetzt nicht 3 hören, sondern ich hätte gerne Mut hören wollen, weil Mut steht für 3. Und jetzt gehen wir nochmal eine Aufgabe schwieriger. Jetzt rechnen wir mehr hat plus der. Ich hoffe, du hast auch diese Aufgabe rechnen können. Auf jeden Fall haben wir, ich muss selber zählen, ich muss immer zählen bei dieser Aufgabe, obwohl ich die echt kenne. Nee ist 1, Groß ist 2, Mutt ist 3, Ter ist 4, Hat ist 5. Dann ist der 9, also steht Hat plus der für 5 plus 9, macht in unserer Denkweise 14. In der Denkweise dieses Satzes kommt daraus Nee Mut, Nee 1, Mut 4, Nee Mut. Oder würden wir es aussprechen, wie wir ja auch sagen. Wir sagen ja nicht 10,4, wir sagen 14, dann wäre es Mutne. Also schon eine ganz große Herausforderung. Und jetzt machen wir noch eine kleine Textaufgabe. Susi hat Ben Bücher und Lutz hat Kin Bücher. Wie viele Bücher haben sie zusammen? Nun müssen wir erst aus dem Text die Zahlen heraus extrahieren. Es wäre dann Ben plus Kin. Wir müssen auch erkennen, dass wir, wie viel haben sie zusammen, bedeutet, es ist eine Plusaufgabe. Also wir haben Ben plus Kin und das macht Nehat oder auch Hatne, je nachdem, wie ich es denn dann aussprechen würde. Ben wäre, ich muss wieder zählen, also Ne ist 1, Groß ist 2, Mut ist 3, Ter ist 4, Hat ist 5, Sie ist 6, Ben ist 7 und 7 plus 8, also Ben plus Kin, macht 15 und das ergibt, wenn ich es hinschreibe, eine 1 und eine 5, Ne plus Hat und dann habe ich Ne hat. Und du hast jetzt vielleicht ein Stückchen bemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Fast alle Erwachsenen, mit denen, die ich mit dieser Aufgabe konfrontiere, fangen entweder an, mit den Fingern zu zählen oder sich die Buchstaben aufzuschreiben, sich die Zahlen darüber zu schreiben. Und das, obwohl ich dir gar nicht dein Konzept von Zahl und Menge weggenommen habe, sondern nur die Namen der einzelnen Ziffern verändert habe. Uns geht das auch oft so, wenn wir zum Beispiel zwar eine Fremdsprache sprechen, aber noch nicht so schnell und so fließend. Und dann, sag ich mal, brüllt uns einer auf dem AB irgendwie so ganz schnell gesprochen seine Telefonnummer ins Ohr in der Fremdsprache, dann wird es oft auch ganz schwierig. Und wenn wir aber verstehen wollen, wie Kinder zu ihren Ergebnissen können, dann ist einfach, dann müssen wir uns auf die, ich sag mal jetzt, auf die 7-Kinder-Ebene herunterbegeben und können nicht erwarten, dass die Kinder auf unserer Ebene denken. Denn wenn wir Kinder im Rechnen unterstützen wollen, dann lautet die zentrale Frage, wie kommt ein Kind zu seinem Ergebnis und welche Strategien hat es genutzt und wie denkt es eigentlich über Rechnen nach? Welche Konzepte hat es verstanden und welche nicht? Das ist schon ganz schön herausfordernd dann für den Tester. Und uns dieser Denkweise zu nähern, das können wir in einem mathematischen Gespräch oder mathematisches Interview, wie man es auch bezeichnen mag. Und das liefert uns nicht nur quantitative Ergebnisse, sondern qualitative Ergebnisse. Also quantitativ heißt die Zahl der Fehler, qualitativ die Qualität der Ergebnisse. Da kriegen wir heraus, wie denn ein Kind eigentlich arbeitet. Und es gibt uns auch ein Verständnis dafür, wie es zu seinem Ergebnis gekommen ist. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite die standardisierten Tests, wie zum Beispiel den Heidelberger Rechentest, den HRT. Und die sind rein quantitativ aufgebaut, das heißt, die gehen meistens auf Zeit, ist der eine Faktor, und darauf, wie viele Aufgaben eigentlich richtig sind. Bei so einem Test geht es darum, wie viele Fehler das Kind macht, um das dann in den Vergleich zur Altersgruppe oder auch zur Klassenstufe zu stellen, um dann zu gucken, ja, wo steht das Kind denn im Vergleich zu anderen Kindern seines Alters, seiner Klassenstufe. Ich bin der Meinung, beides hat seine Berechtigung. Aber lasst uns jetzt erstmal einen Blick auf die standardisierten Tests werfen. Ich habe hier gerade mal so ein HRT vor mir liegen. Da werden hauptsächlich die Grundrechenarten getestet. Es werden Platzhalteraufgaben, größer, kleiner Aufgaben, Längenschätzen und noch so einiges mehr wird dort bearbeitet. Alle Untertests in diesem Test gehen auf Zeit und es werden nur die richtigen Aufgaben gezählt. Mit einer Ausnahme bei größer und kleiner Aufgaben. Da werden auch die falschen Aufgaben gezählt, halbiert und dann von den richtigen abgezogen. Das heißt, das Ergebnis dieses Tests sagt mir dann, was ein Kind im Vergleich zu anderen Kindern seiner Klassenstufe kann. Das ist jetzt auf der einen Seite wichtig, wenn ich eine Diagnose brauche, weil ich vielleicht eine Förderung über das Jugendamt beantragen will. Außerdem lässt der Test sich super in einer Gruppe durchführen, auch wenn die altersgemischt ist. Und ich kann den erstmal sehr ökonomisch rausfinden machen, um zu gucken, welche Kinder haben denn überhaupt Schwierigkeiten. Aber sagt er mir nur so gar nichts über die Art der Probleme und auch nicht, wie ich das Kind unterstützen kann. Denn nur wenn der Test mir sagt, okay, das Kind macht besonders viele Fehler beim Minusrechnen, dann weiß ich immer noch nicht, wie es seine Fehler macht, warum es die Fehler macht und welches Konzept von Mathematik oder von Rechnen es in seinem Kopf hat. Ein bisschen besser aufgestellt ist da schon mal die Basismat-Reihe, die noch ein Stückchen neuer ist. Und da gibt es einmal den Basismat 1, 2, 3, 4. Und da wird das Kind immerhin auch schon mal gefragt, Mensch, schreib auf, wie du gerechnet hast und wie bist du zu dem Ergebnis gekommen. Das heißt, auch der Rechenweg wird sich hier angeguckt. Das gibt mir natürlich schon mal ein bisschen mehr Aufschluss, wie das Kind denkt. Und ich möchte auch für ältere Kinder noch mal ganz kurz den Basismat 5 bis 8 als Screening-Instrument hier erwähnen. Hier ist natürlich die Grundannahme, dass Schüler in höheren Klassen erstmal die Basiskompetenzen aus dem Grundschulbereich fehlen. Wobei, denen können auch Kompetenzen fehlen, die noch darunter liegen und das hat keiner gemerkt. Aber er ist so angelegt, dass Kinder eben, also er ist tatsächlich für Kinder im unteren Leistungsspektrum angelegt und wir können da ganz gut gucken, ist dieser mathematische Basiskompetenz, die aus der Grundschule mitgekommen sollte in die weiterführende Schule, ist die da. Ich kann auch ein Stückchen qualitativ gucken, in welcher Rechenart habe ich die größten Schwierigkeiten und er gibt mir auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt, was ich weiter tun kann. Trotzdem sind alle diese Tests, die ich jetzt vorgestellt habe, zwar eine gute Grundlage, wenn ich eine Diagnose in Richtung Dyskalkulie machen möchte, was wir ja meistens als Lerntherapeuten gar nicht unbedingt tun müssen. Aber es gibt mir eben nicht für eine saubere Förderung das Wissen, was ich denn überhaupt fördern macht. Und ich kann auch wirklich gar nicht rausfinden, was beim Kind wirklich vielleicht aus dem Schulstoff hängen geblieben ist. Im mathematischen Gespräch ist das anders. Da versuchen wir hinter den Denkprozess des Kindes zu schauen. Das wird auch als diagnostisches Interview bezeichnet. Aber hier geht es darum, dass das Kind seine Ideen ausdrückt von Rechnen. Wie kommt es dahin? Es ist aktiv. Es soll zeigen, was es kann. Das kann ich machen natürlich mit Hausaufgaben. Wenn ich das Gefühl habe, es hat eine Hausaufgabe nicht verstanden, dann kann ich natürlich dran schreiben, hat nicht funktioniert. Ich kann anfangen, die Aufgabe nochmal direkt zu erklären oder ich kann mir mal erklären lassen, wie das Kind auf sein Ergebnis gekommen ist. Und ich möchte dazu jetzt mal ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Stellenwerttabelle arbeite, ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Auch hier kannst du mal wieder mitdenken. Und ich würde jetzt zu einem, also du kennst wahrscheinlich diese Tabellen, da steht dann Tausender, Hunderter, Zehner, Einer und dann sollen die Kinder da Zahlen einfügen. Und manchmal ist das ja ganz einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, guck mal, wir wollen jetzt mal die Stellenwerttabelle ausfüllen und du hast 4000er und 41 Hunderter, 27 Zehner und 18 Einer und das sollst du jetzt in die Tabelle eintragen. Wenn ein Kind jetzt ein Konzept davon hat, was ein Tausender ist, was ein Zehner ist, wie unser dekadisches System funktioniert, dann kann es also durchaus sagen, okay, ich habe jetzt hier 4000er, die kommen zu den Tausendern, aber ich habe hier 41 Hunderter, da habe ich ja nochmal 4000er und nur einen Hunderter. Ich habe also 8000er jetzt und bei den 27 Zehnern habe ich 200er und 7 Zehner. 18 Einer sind 1 Zehner und 8 Einer. Wenn ein Kind also unser Stellenwertsystem verstanden hat, dann wird es das sehen und wird diese Stellenwerttabelle richtig ausfüllen können. Und ich sehe aber auch manchmal Kinder, die dann tatsächlich schreiben, ja, was kommt da für eine Zahl raus? Das sind dann, die schreiben dann auch rein, 4000er, 41 Hunderter, 27 Zehner, 18 Einer. Und das könnten dann auch mal stehen, da steht dann 4.412.718 statt 8.388. Weil ihnen überhaupt nicht klar ist, die haben irgendwie das Ganze funktioniert. Die haben irgendwann mal gelernt, die Tausender schreibe ich in das Tausenderkästchen rein, die Zehner schreibe ich ins Zehnerkästchen, die Hunderter ins Hunderterkästchen. Und fertig. Und ihnen ist eben nicht klar, wenn es mehr als 10 von einer Einheit sind, dass es dann in die nächste Einheit geht. Dann habe ich zum Beispiel schon mal einen Anhaltspunkt, kann mir das erklären lassen. Aber ich kann, na, das ist also nur eine Grundvorstellung. Ich kann aber auch gucken, hat das Kind wirklich verstanden, was Malnehmen heißt? Oder hat es nur die Malreihen auswendig gelernt? Ich meine, das ist toll, wenn man verstanden hat, wie Malrechnen geht, dann darf man die Malreihen auch gerne auswendig lernen, damit man es beschleunigt, damit man unser Gehirn entlastet, damit das alles schneller geht. Aber wenn ein Kind auf die mögliche Frage, was bedeutet denn 3 mal 7, nicht in der Lage ist, mir zu erklären, was 3 mal 7 ist oder auch was die Umkehraufgabe ist und auch nicht zu erklären, was 7 mal 3 ist, dann ist es ganz, ganz schwierig. Dann kommt es zwar auf das Ergebnis, kann es aber auch mal vergessen und kann sich überhaupt nicht ableiten, wo es herkommt. Und Ich möchte natürlich auch dahin gucken, hat das Kind vielleicht irgendwelche Tricks? Da sind wir mal gerne dabei. Ich muss jetzt das Komma um so und so viel verschieben, wenn ich von der einen Einheit in die andere rechne, um so und so viel Stellen, ohne dass Verständnis da ist. Oder wenn ich höre, ja, 10 mal 7 ist 70. Ja, warum denn? Ja, weil mal 10 hänge ich eine 0 an. Ist letztendlich natürlich eine korrekte Antwort, ist aber natürlich keine Rechenstrategie, wenn ich nicht wirklich weiß, dass 10 mal 7 auch 7 plus 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 7 bedeutet. Von daher gesehen ist es ganz wichtig, über Ergebnisse ins Gespräch zu kommen. Übrigens auch über richtige Ergebnisse, nicht nur über falsche. Das Ziel von so einem Gespräch ist einfach, dass ich einem Kind die Möglichkeit gebe, dass es auch nochmal seine Art, was es gedacht hat, was es geschrieben hat, nochmal drüber nachdenken kann. Und es kann, bedeutet aber auch für mich, dass ich ganz, ganz viel zuhören muss, dass ich nicht immer wieder reinhauen muss, vielleicht mit Tipps. Denn das ist eine riesen Herausforderung. Denn wir greifen ganz schnell immer wieder in diesen Denkprozess ein, geben Anstöße, eben weil wir ja in unseren Schuhen stehen. Wir stecken nicht in den Schuhen mit meine Großmutter hat 7 Kindern, sondern wir stehen in den Schuhen der wirklichen Ziffern, so wie sie natürlich im Mathematikbuch stehen. Und das ist natürlich, wir unterbrechen dann ganz schnell, wenn wir sehen, dass Kinder auf der falschen Fährte sind. Aber genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja wissen, wo sie ihre Fährte hinlenkt, um hinterher herauszufinden, was wir verändern kann. Das ist also wichtig, zum einen, dass du natürlich zuhören kannst und vor allen Dingen, dass du Geduld hast, dass wir den Kindern wirklich den Raum geben, ihre Art zu rechnen, ja, dass die sich auch trauen, das zu zeigen und dass wir ihnen auch folgen und erst letztendlich Nachfragen stellen, wie die einfach dazu führen, dass die Kinder weiterdenken. Also, ne, ich kann ja fragen, ey, wie bist du zu dem Ergebnis gekommen? Wie hast du das errechnet? Kannst du mir das erklären? Aber ich könnte natürlich auch sagen, du, ich weiß vielleicht, wie es leichter geht und könntest du nicht einfach das und das machen? Dann habe ich das Kind schon wieder auf eine Fährte gesetzt, die gar nicht seine eigene ist und wo es auch beim nächsten Mal gar nicht hinkommt. Das sehe ich übrigens auch ganz häufig beim Üben, auch im Bereich der Nachhilfe und selbst im Bereich des Dyskalkulie-Trainings, dass wir gerne schnell dabei sind, Tipps zu geben und dass das aber die Kinder nicht weiterbringt. Ja, das ist schon mal jetzt zu den mathematischen Gesprächen, mathematischen Interviews. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was ist denn besser? Und da kann man nur sagen, je nachdem, was du brauchst. So ein mathematisches Gespräch ist einfach total sinnvoll, wenn du für dich in die Förderung gehen willst, wenn du gucken willst, wo steht das Kind, wo muss ich ansetzen, um das Kind zu unterstützen, wenn du einfach verstehen möchtest, wie das Kind denkt. Denke hier einfach nochmal so an die 4100er. Die standardisierten Tests hingegen, die geben uns einfach eine Struktur und wir können ein Kind einordnen. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse vor mir sitzen habe und sage, ich möchte jetzt, hier kommt Klasse 6, ich will einmal wissen, wo stehen die denn eigentlich, dann kann ich gucken, okay, ich habe hier 80% der Kinder, die ganz gut durchlaufen und bei 20% der Kindern hakt es und das deckt sich vielleicht auch mit dem, was ich an Noten habe und dann kann ich einfach mal herkommen und schon mal die Kinder, die auffällig waren in dem Test, mit denen kann ich dann weiter in so ein mathematisches Gespräch gehen. Da kann ich übrigens auch diesen Test nehmen und mir dann angucken, Mensch, ich habe mir jetzt deinen Test angeguckt und lass uns den doch mal, erzähl mir doch mal, wie du bestimmte Aufgaben gerechnet hast. Kann ich machen, muss ich nicht. Aber auch da kann ich ihn wieder verwenden. Das heißt, der Test zeigt einfach, dass ich ein Problem habe. Der sagt mir vielleicht auch noch, okay, das liegt beim Subtrahieren oder das liegt beim Dividieren. Aber ich kann eben nicht dahinter kommen, warum das Kind so denkt. Um erfolgreich zu arbeiten, brauchen wir auf jeden Fall eine genaue Förderdiagnostik oder Förderanalyse und dazu kann uns das mathematische Gespräch super weiterhelfen. Letztendlich, wenn wir einen Nachteilsausgleich oder sonstiges wollen oder mal ein Screening haben wollen, dann brauchen wir, Entschuldigung, auch den standardisierten Test. Also, wenn wir wirklich eine gute Basis haben wollen, dann brauchen wir Vielfalt in dem, was wir tun. Das heißt, wir müssen herausfinden, was die Kinder denken. Wir müssen sie bestimmte Aufgaben rechnen lassen und müssen dann auf der anderen Seite vielleicht auch, gerade wenn es, wie gesagt, um eine Förderung übers Jugendamt geht, mal standardisierte Tests haben. Aber die machen ja dann auch sowieso die Kinder- und Jugendlichenpsychiater, besonders wenn wir eine Diagnose brauchen, damit die Kinder eine Förderung bekommen können. Das ist ja nicht unser Bier an dieser Stelle. Genau, von daher gesehen, finde ich, war das jetzt eine sehr spannende, ich glaube auch eine sehr wichtige Folge und ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken, deinen Senf dazu dalässt, weil ja, es ist halt immer auch schön zu hören, was ihr gerne hört, was ihr gerne hören wollt. Und es wäre einfach auch schön, wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Themen, die angesprochen werden sollen, lasst uns in den E-Mails wissen. Wir gehen gerne darauf ein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.